SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Katja Heinen.
Normal ist er abends bei uns im Wohnzimmer zu Gast. Heute begrüße ich live in Wasimskloster Engeltal in Ingelheim Konstantin Schreiber in SWR 1. Leute live, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Guten Morgen. Ich freue mich, hier zu sein. Danke für die Einladung.
Meine gute Nachricht des Tages ist, Sie sind leibhaftig hier. Wir sitzen uns gegenüber an diesem schönen Ort mit vielen sympathischen Zuschauern. Das letzte Mal, dass wir miteinander gesprochen haben, da waren Sie mir aus dem Homeoffice zugeschaltet und wir waren in der Hochphase von Corona. Mit welcher guten Nachricht möchten Sie heute die Sendung eröffnen?
Gute Nachricht. Was fällt mir da so als erstes ein? Irgendwie vielleicht ganz was Unerwartetes. Nein, ich habe mich sehr gefreut diese Woche über die Nullfehler meiner Tochter in der Mathe-Klausur.
Also,
das war eine sehr gute Nachricht.
Das glaube ich, das ist eine absolut gute Nachricht. Ja. Hat sie das von Ihnen, so ein mathematisches Talent?
Das weiß ich nicht. Also ich war ganz gut in Mathe und ich hatte Chemie-Leistungskurs tatsächlich. Aber nee, so fit wie sie ist, war ich in dem Alter nicht. Also da hat sie wirklich einen sehr guten Zugang.
Vielleicht kann sie auch einfach ihre Zeit gut einteilen, das würde ich mal unterstellen, wenn sie lernt zum Beispiel, das spielt ja auch eine Rolle. Würde ich nämlich unterstellen, dass sie das vorleben, wenn man sich anschaut, was sie alles machen. Sie sind ja nicht nur Tagesschausprecher, sondern sie haben vor kurzem noch das Debattenbuch Lasst uns offen reden veröffentlicht, sie haben Krimi veröffentlicht, sie sind aktuell mit einer Crime-Show auf diversen Bühnen unterwegs, haben 2 Kinder. Wie geht das alles neben der Tagesschau?
Tja, es geht, aber es ist in der Tat so ein bisschen viel geworden die letzten Monate, weil das irgendwie sukzessive kam noch immer was dazu und das waren alles so spannende Projekte und ich konnte irgendwie auch nicht Nein sagen. So, das, glaube ich, ist die ehrliche Antwort darauf und jetzt muss man eben dann gutes Zeitmanagement irgendwie finden, um das alles parallel bewerkstelligen zu können. Effizient, glaube ich, ist das in der Tat so, wie das abläuft. Aber ganz, also jetzt geht es ja darum, offen zu reden. Ja, wenn ich da so eine offene Antwort geben möchte, in der Tat so ab und zu mal einen Tag frei, wäre schon schön. Mm. Das will ich im nächsten Jahr besser machen.
Okay. Aber das nächste Jahr ist ja schon bald, ne? Sind da schon Auftrittstermine geplant?
Also die True Crime Show sind insgesamt 150 Abende, die wir durch die Welt, oder na gut, erstmal in Deutschland touren, aber dann kommt noch Tagesschau dazu, ein paar Bücher. Aber ich glaube, mit ein bisschen vorausschauender Planung kann man sich schon hier und da also wirklich versuchen, einmal die Woche einen fixen freien Tag einzubauen.
Jetzt sehen Sie ja, wenn Sie seit 2021 die Tagesschau sprechen, ja etwa 8 Millionen Menschen im Fernsehen. Ich weiß nicht, wie die aktuelle Quote ist.
Ein bisschen mehr, so schon.
Okay,
also
okay.
Irgendwas zwischen 10 und 11.
Oder? Wow, okay. Das heißt, Sie werden, unterstelle ich mal, ständig auf der Straße erkannt.
Sehr unterschiedlich, aber es hängt von verschiedenen Dingen ab. Also es gibt ja auch Tage, da möchte man wirklich nicht erkannt werden, wenn man gerade aus dem Bett gestiegen ist und vielleicht so, also dann kann man sich ein Käppi aufsetzen und den Kragen hochziehen.
Dunkle
also man,
Sonnenbrille.
Genau, also man hat sich so ein bisschen selbst in der Hand, obwohl da hatte ich mal eine Begegnung in Hamburg am Jungfernstieg, auch noch zu Corona-Zeiten, Maske auf, Käppi auf, also man sah eigentlich nur so einen Seeschlitz und dann kommt mir einer entgegen und sagt, hallo Herr Schreiber. Ich musste so lachen, habe gesagt, die haben unerkannte Talente, sie sollten irgendwo auftreten. Dass man Menschen nur anhand der Augen identifiziert. Also, aber sonst kann man schon ein bisschen steuern und dann weiß man auch nie, wer einen erkennt und wer nicht. Ja, so teilweise Menschen, wo ich jetzt gedacht hätte, junge Leute, ganz jung, Kölner Hauptbahnhof, ich gehe vorbei. Also das waren garantiert Schülerinnen, die auf einmal stehen blieben und Fotos machen wollten. Habe ich die gefragt, woher kennt ihr mich denn? Ja, also Schüler und die haben im Sozialkundeunterricht den Auftrag, einmal mindestens am Tag der Nachrichtensendung zu gucken und dann gucken die eben Tagesschau. Gegenbeispiel, beim NDR muss man so eine Parkberechtigung einmal im Jahr verlängern und da gehe ich zu der Sachbearbeiterin und sage, ja, wer sind Sie? Ja. Schreiber, Schneider, nein, Schreiber. Also, ich auch so, okay, also, das ist mir jetzt auch nicht so wichtig, aber schon gedacht, dass die irgendwie mich schon mal wahrgenommen hätte. Also, deswegen, das ist man weiß es nie.
Was hat sich denn sonst noch geändert, seit Sie die Tagesschau moderieren? Ich denke jetzt an den Titel Ihres aktuellen Buches, Lasst uns offen reden, warum die Demokratie furchtlose Debatten braucht. Dürfen Sie als Privatperson überhaupt noch offen reden? Weil Sie sind ja irgendwo auch immer Repräsentant der Tagesschau, oder?
Nein, das ist definitiv so. Also so ist schon die Wahrnehmung und das ist ja auch, es ist ja auch richtig. Also wir wollen ja gerade die Masse, auch möglichst unterschiedliche Menschen erreichen und versuchen dadurch schon auch eine gewisse Ausgewogenheit in allem zu finden, also in der Sprache, in der Auswahl der Themen und sicherlich auch in der Art und Weise, wie die Personen, die da auftreten, nach außen sich geben. Also das ist auch in Ordnung, das finde ich auch gut und richtig. Also darum geht's mir jetzt auch nicht, dass ich mich persönlich jetzt hier ausleben möchte. Das bringt der Beruf ein Stück weit mit sich, sondern mir geht es darum, dass wir bei strittigen Alltagsthemen als Gesellschaft, also nicht ich persönlich, sondern wir allgemein, vielleicht wieder eine andere Art und Weise finden, miteinander zu diskutieren.
Das Thema Redefreiheit, Herr Schreiber, begleitet Sie ja schon sehr lange, schon aus Ihrer Zeit vor der Tagesschau, als Sie als Korrespondent zum Teil aus Ländern berichtet haben, in denen es diese nur eingeschränkt gab oder gibt auch noch. Schon vor 9 Jahren haben Sie mit der Ehefrau des saudischen Bloggers Raif Badawi seine in Saudi-Arabien verbotenen Texte herausgegeben unter dem Titel 1000 Peitschenhiebe, weil ich sage, was ich denke. Das Buch ist damals in mehr als 12 Sprachen übersetzt worden, wurde Spiegel-Bestseller. Finden Sie denn wirklich, dass man in Deutschland nicht mehr offen reden kann?
Nee, das habe ich auch wieder im Buch geschrieben.
Ja, aber so heißt ja der Titel, lasst uns offen reden.
Ja, aber das heißt nicht, dass es nicht geht.
Ah, okay, gut.
Also ich glaube, man muss da sehr differenzieren, gerade weil Sie das ja auch richtigerweise so eingeflogen haben. Natürlich sind wir in einer sehr privilegierten Lage in Deutschland im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Das ist irgendwie mir sehr bewusst und ich finde es auch wichtig, immer zu kontextualisieren. Gleichzeitig merke ich natürlich auch, insbesondere wenn ich mit Menschen sowohl in meinem privaten Umfeld als auch auf Reisen, wenn ich unterwegs bin, spreche, dass es da so ein mulmiges Gefühl gibt. Also wenn ich bei bestimmten Themen wirklich einfach mal freie Schnauze losrede, dann gibt es ganz heftige Reaktionen. Das heißt natürlich nicht, dass man es nicht darf, ja, aber es gibt eine bestimmte leicht überbordende, sehr schnell überbordende Reaktionen, insbesondere in sozialen Netzwerken, auch durch bestimmte, sagen wir, konträre Positionen in der Öffentlichkeit, die es erfordern, dass man einfach sehr viel aushalten können muss, offenbar. Ja, und dass manche sich eben überlegen, sage ich das dann noch?
Lassen Sie uns das mal an Ihrem Beispiel festmachen. Sie haben nämlich in den letzten Jahren etwas geschafft, was nicht jeder hinkriegt. Sie haben nämlich gleichermaßen Rechte wie Linke gegen sich aufgebracht. Fangen wir mal mit den Rechten an. Sie haben, als die Flüchtlingskrise 2015 war, bei NTV-Clips unter dem Titel Mahaba, also Willkommen übersetzt, Ankommen in Deutschland veröffentlicht und haben darin Flüchtlingen die deutschen Besonderheiten und Gepflogenheiten erklärt. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, das zu machen?
Ich hatte damals Elternzeit und hatte sehr viel Zeit während dieser sogenannten Flüchtlingskrise Talkshows zu gucken und fand das einfach so ein bisschen bizarr, dass da lauter deutsche Politiker in Runden saßen und immer gesagt haben, die Flüchtlinge müssen das und das wissen und so sollen sie sein und das sollen sie beachten. Ich dachte, ja, das ist schön, dass ihr das da in eurem Stuhlkreis voneinander fordert, aber das kriegt ja kein Flüchtling mit, ja. Und ich hatte, weil ich eine Zeit lang im Nahen Osten gelebt und gearbeitet habe, mir dieses, also Arabisch beigebracht und da sagte meine Frau tatsächlich, Mensch, dann, die haben alle ein Smartphone, dann mach doch irgendwie online, dass du diese Debatten spiegelst, auch was genau erwartet wird und welche Themen man sich Gedanken machen sollte. Ja, und damit habe ich angefangen und hatte gar nicht erwartet, dass es so hohe Abrufzahlen und so ein Erfolg werden würde. Und das hat dann doch einige Menschen, insbesondere aus dem rechten, rechtsextremen Spektrum, sehr aufgebracht gegen mich mit so wunderbaren Zuschriften, die dann kamen, wie ich werde dich finden und zersägen, weiß ich noch. Oder bei dir zu Hause brennt ja noch Licht, was natürlich, also aber das hat mich nicht beunruhigt, weil ich wusste, man kann es von der Straße nicht sehen, also es war offenbar ausgedacht. Oder ich würde an deiner Stelle nicht mehr allein vor die Haustür gehen und so weiter. Also schon direkte und indirekte Gewaltfantasien und Aufrufe, die da kamen, war nicht so schön.
Nee, und was dann folgte, war auch nicht so schön. Sie haben 2 Projekte gemacht, die dann im linken Spektrum für viel Aufsehen gesorgt haben. Sie sind einerseits an deutsche Moscheen gegangen, Sie sprechen ja, wie gesagt, fließend Arabisch, haben den Freitagspredigten gelauscht und festgestellt, das, was in vielen Moscheen gepredigt wird, entspricht nicht den Werten unseres Grundgesetzes, ist auch nicht integrationsförderlich, haben darüber ein Buch geschrieben, Inside Islam, Und dann haben Sie vor 3 Jahren einen Roman geschrieben, Die Kandidatin, der ziemlich zugespitzt ein Szenario eines Deutschlands in ferner Zukunft entworfen hat, in dem eine Muslime als Bundeskanzlerin kandidiert und die Gesellschaft total zerstritten ist, Sachen wie Gendern oder wie Quotenregelungen völlig absurd umgesetzt werden. Wo war der Aufschrei größer? Bei dem Buch über den Islam, über die deutschen Moscheen oder bei dem Roman Die Kandidatin?
Es war sehr unterschiedlich. Also diese Reaktionen auf Mahaba waren eher wirklich Gewaltlüstern und auf also auch physische Auslöschung oder Übergriffigkeit fokussiert. Bei den, also es gab ja auch positive Rückmeldungen, muss ich mal sagen, zu den beiden Werken. Es ist jetzt nicht so, dass nur eine Welle von Kritik da über mich schwappte, aber bei den einigen oder ein paar doch sehr, sehr spitzen Reaktionen darauf, war es eben eher so, dass es darauf zielte, mich zu diskreditieren als Absender.
Sie sind islamfeindlich, sie sind politisch rechts.
Rassistisch, genau. Also, dass da sehr schnell mit Begrifflichkeiten hantiert wurde, die darauf abzielten, also zu sagen, das ist nicht okay, dem irgendwie eine Plattform zu geben.
Rechtspopulistische Hetzschrift, ein neuer Jud Süß, also diese nationalsozialistische Propagandaroman, das stand in der Presse über Sie zu lesen.
Genau, also von, wobei man da immer sagen muss, das finde ich interessant in dem Kontext, das war ein NDR-Kollege, der das als Gastautor geschrieben hat, und zwar beide, ja, also das waren jetzt nicht unterschiedliche Autoren, der Absender war in dem Fall gleich. Also die Wahrnehmung wurde versucht, dadurch zu potenzieren, dass derselbe Autor in verschiedenen Medien sehr pointiert geschrieben hat.
Und Kollege von Ihnen.
Ich kenne ihn persönlich gar nicht.
Haben auch nie versucht, ihn danach kennenzulernen?
Hat mich jetzt nicht unbedingt, er hat sich da nicht unbedingt attraktiv mitgemacht. Das
mal. Lassen Sie uns mal zurückblicken, was der Auslöser für Ihr Buch Lasst uns offen reden war. Wir hatten ja gerade drüber gesprochen, dass Sie zum Teil von rechts erst und dann später auch von links sehr heftige Reaktionen auf Bücher bekommen haben, die Sie publiziert haben. Aber Auslöser war eine Lesung an der Uni Jena im letzten Jahr, in denen linke Studenten Ihnen eine Torte ins Gesicht geschmissen haben. Was für Erinnerungen haben Sie an diese Situation?
Ja, vielschichtig, also erstmal natürlich im wahrsten Sinne des Wortes.
Aber, ich könnte jetzt noch fragen, hat es geschmeckt?
Nein, eben, das war ja das Perfide, die war abgelaufen. Die stank vor allem auch fürchterlich, diese Torte. Und das war richtig, das war das Ekligste an der ganzen Geschichte. Nee, also ich war ja zu meinem Buch Glück im Unglück, also eigentlich ein positives Thema, in einem recht vollbesetzten Hörsaal, ein paar hundert Leute. Und Tür stand oben auf und Menschen saßen da und hörten zu. Und auf einmal rannte einer los, ich glaube noch einen Jutebeutel in der Hand und eine Maske im Gesicht. Und ich nahm das aber eher so aus den Augenwinkeln wahr, weil ich so im Gespräch vertieft war mit dem Moderator und habe noch so eine Abwehrbewegung gemacht, das hat nichts geholfen, der hat dann irgendwie das ins Gesicht gedrückt und dann rannten die raus und sind irgendwie verschwunden. So, da habe ich aber gesagt, natürlich machen wir weiter, ich bin jetzt hier. Fand ich jetzt alles ein bisschen erstmal so lächerlich, ich bringe auch Sachen nicht so schnell aus der Ruhe, glaube ich, wobei später Leute natürlich gesagt haben, ja, zum Glück war es nur eine Torte, also das ist natürlich richtig, so, man weiß es ja nicht, Salman Rushdie wurde auch in einer Universität mit Messer attackiert, also das, insofern habe ich da sicherlich Glück gehabt, aber es war insofern schon bemerkenswert und das war eher so für mich, wo ich dachte, Moment, also wo bin ich denn hier gelandet, also ich saß dann dort, diese Torte, es gibt auch unvorteilhafte Fotos davon, tropfte an mir runter oder rutschte so runter. Der Moderator guckte auch irgendwie so ein bisschen so in die Luft. Und dann kam ein Vertreter der Uni, ging nach vorne an das Pult, was da auch stand, und sagte, er hat noch die Aktivisten zuerst eingeladen, reden Sie doch mit uns, also diskutieren Sie doch, wenn Sie was zu sagen haben, okay. Und drehte sich dann zu mir um und sagte, aber zu den Vorwürfen gegen Sie kommen wir ja gleich. Also man würde doch erstmal erwarten, dass man sagt, es tut mir leid oder sehr schrecklich. Und also es ging eben um diese Bücher und dachte, Moment, also jetzt ist ja ein bisschen absurd hier. Haben wir erstmal weitergemacht und anschließend kam noch eine Vertreterin der Uni, die das organisiert hatte, auf mich zu Und entschuldigte sich aber auch nicht, sondern sagte irgendwie, oh, da haben sie uns ja was eingebrochen, jetzt haben sie es wirklich gemacht. Und vor allem, da haben sie es wirklich gemacht. Ja, was haben die wirklich gemacht? Ja, die haben ja gesagt, die wollen hier die Veranstaltung sprengen. Ich sagte, das sagen sie mir nicht. Tür stand auf, deswegen sage ich das, ich guckte da oben hin. Und und dann erzählten die noch, ja, und sie haben ja irgendwie da so einen Kern an linken Studenten, die hätten auch schon mal 3 Monate einen Hörsaal besetzt. Und ich sagte, die haben 3 Monate einen Hörsaal besetzt? Also, So, und dann wurde ich rausgeschickt, sollte zum Hotel gehen. So dachte ich, aha, gut, wer weiß, wer hier noch so unterwegs ist, wo die hingerannt sind. Also ich fand das so ein bisschen befremdlich. Als dann, ich habe das ja gar nicht groß öffentlich gemacht, habe gedacht, na Gott, das ist einfach ignorieren und weitermachen. Dann haben die aber diese Gruppe blöderweise auch noch ein Video davon gemacht und online gestellt. Und dadurch ist es dann hat es eine bestimmte Flughöhe erreicht.
Und richtig geschockt hat sie die Reaktion der Journalistenkollegin darauf.
Wesentlich später war das tatsächlich. Da ging es, ja, da saßen wir irgendwie zusammen. Kannte sie vorher auch nicht groß und dann kam irgendwie das Gespräch auf diese Störaktion, auf diesen Zwischenfall und da sagte sie mir, du hast es ja drauf angelegt. Dachte ich so, okay, aha. Also das in der Reihe mit dem, was ich gerade geschildert habe, so diese Initialreaktion an der Uni, diese Rückmeldung, das war dann so, dass ich gedacht habe, nee, also da müssen wir irgendwie mal drüber reden. Also das kann nicht sein, dass man nochmal, also bei einem Meinungsbeitrag, oder gar nicht mal einem Meinungsbeitrag, sondern bei einer Publikation, also das mit Maschinen ist ja nicht Meinung, das ist ja, ich habe die Predigten aufgenommen und übersetzen lassen. Das ist jetzt mitnichten irgendwie meine Insinuierung, dass da irgendwas stattfindet. Also bei Publikationen zu bestimmten Themen angegriffen zu werden, um dann gesagt zu bekommen, du hast es drauf angelegt, da ist, finde ich, echt in der Wahrnehmung eine Grenze überschritten.
Sie sagen in Ihrem aktuellen Buch, ich zitiere das jetzt, wir müssen wieder lernen, mehr auszuhalten. Für mich gilt die Grundregel, wenn es argumentativ wehtut, dann ist es Meinungsfreiheit. Ich frage mal anders, wo sind für Sie die Grenzen der Meinungsfreiheit erreicht?
Naja, es geht mir ja gerade darum, sagen wir, um Themen der Mitte, die aber trotzdem gerade, wie ich finde, unverhältnismäßige Reaktionen hervorrufen. Also wenn es jetzt wirklich um klar rassistische Äußerungen zum Beispiel geht oder klar sexuelle Übergriffe. Ich glaube, da müssen wir gar nicht groß diskutieren. Das sind nicht die Graubereiche oder die, die uns im Alltag auch, denke ich, wirklich verwundern lassen, sondern eben genau das, wenn ich einfach sage, so wie Kevin Kühnert, es gibt ein paar von 100, die mir das Leben schwer machen, dann gleich zu sagen, oh, das ist antimuslimischer Rassismus. Ich glaube, dann darum geht es ja. Und da muss auch jemand, der sicherlich dann eine andere Meinung dazu hat, tatsächlich wieder lernen zu sagen, okay, das ist jetzt hier ein Beitrag aus einer Perspektive, ein Beitrag, der seine Berechtigung hat und über den man meinetwegen auch sachlich diskutieren kann, inhaltlich versuchen kann, argumentativ dagegen zu halten. Das stimmt nicht, weil, wenn es dafür eben bestimmte Hinweise gibt, aber nicht gleich zu sagen, das darfst du eigentlich gar nicht sagen, weil das ist
irgendwie unzulässig. Naja, aber es gibt ja schon Grenzbereiche. Also die Frage ist, was ist noch Meinung und was ist Hetze? Wenn jemand sagt, Ausländer raus, ist es für Sie eine Meinung oder wäre das Hetze?
Da würde ich eben sagen, das ist nicht das, worum es mir geht, der Bereich in der Mitte der Gesellschaft. Also ich glaube nicht, dass jetzt hier im Raum oder wir permanent oder häufig überhaupt in die Nähe kämen, einen solchen Satz zu benutzen.
Naja, aber es gibt ja Menschen, die das benutzen und die Frage ist ja, muss man das aushalten? Also muss man sagen, okay, ja, auch wenn es nicht meine Meinung ist und wenn es vielleicht ein Doofkopf ist, der das sagt, der soll trotzdem das Recht haben, das zu sagen.
Also nochmal, also ich finde, das ist nicht eine Begrifflichkeit aus der Mitte und dafür, für solche Fragen, gibt es dann auch tatsächlich die Möglichkeit, das klären zu lassen, nämlich durch Gerichte. Da möchte ich mich gar nicht aufschwingen jetzt zum Bestimmer. Darf man bestimmte wirklich extreme Äußerungen sagen oder nicht, sondern da gibt es dann einen Rechtsstaat, der das auch für uns bestimmt festlegen muss.
Aber wenn Sie sagen, Meinungsfreiheit ist da, wo es weh tut, ja, dass man das aushält, wäre das ja vielleicht ein Beispiel dafür, oder nicht?
Nämlich geht es ja um das Inhaltliche und nicht um, sagen wir, Genauso das Gleiche gilt ja für Beschimpfung. Da sage ich ja mitnichten, das muss man aushalten, dass man sich hier Fäkalausdrücke an den Kopf wirft. Das ist ja genau das Gleiche. Letztlich darum geht es nicht, sondern es geht um inhaltlich Positionen, die der meinen entgegenstehen. Und wenn man jetzt diesen Satz, den ich nicht verwenden würde, aber mal versucht, auf das Inhaltliche, was dahinter steht, zu übersetzen, nämlich ich finde, es soll meinetwegen weniger Zuwanderung geben. Auch das, also ich will mir das gar nicht zu eigen machen, aber das ist natürlich eine Position, über die man auf einer sachlichen Ebene, finde ich, schon diskutieren können muss, weil es viele Menschen umtreibt. Und das ist eher der springende Punkt.
Jetzt werden ja nirgendwo mehr Fake News, Hass und Hetze verbreitet als in sozialen Medien. Sie schreiben in Ihrem Buch trotzdem, früher war ich jemand, der gesagt hat, wir brauchen eine Art Chefredakteur für soziale Plattformen. Heute sind Sie dagegen. Warum?
Ja, nicht dagegen, aber ich sage, ich glaube, man braucht es gar nicht mehr. Einerseits, weil der Geist aus der Flasche ist. Also wir erleben einen Raum, in dem, glaube ich, Grenzen komplett weggefallen sind. Also auch, was ist Aktivismus, was ist Journalismus, was ist echt, was ist falsch. Aber es auch alle wissen. Ja, also ich erlebe kaum jemanden, der zur Wahrheitsfindung wirklich bei Twitter schaut. Das ist irgendwas zwischen Voyeurismus und Masochismus und Unterhaltung. Aber und ich rede auch durchaus mit sehr vielen jüngeren Leuten an Schulen und so weiter, die, ich will jetzt nicht zu 100% sagen, aber in einer ganz überwiegenden Zahl stelle ich fest, doch eine sehr realistische Einschätzung davon haben, wie glaubwürdig das grundsätzlich ist, was da stattfindet. Das ist nicht für alle Ewigkeit auch da eine Entschuldigung zu sagen, lass einfach laufen. Aber im Moment ist es ja zum Beispiel noch so, dass etablierte, anerkannte Medien nach wie vor, wenn man sich alle Umfragen anschaut, die bestimmenden Medien sind. Ja? Also noch haben wir die Aufgabe, multiperspektivisch Informationen zugänglich zu machen. Noch ist es nicht nur dieser Fake News geneigte Raum. Und deswegen finde ich, im Moment sollten wir unsere Anstrengungen darauf konzentrieren und sich nicht die ganze Zeit um Facebook, Twitter und Twitch drehen.
Jetzt sind wir beide Journalisten und da stellt sich natürlich immer wieder die Frage, sollte man Leuten, die völlig verquere Meinungen haben oder Fake News zum Beispiel verbreiten, ihrer Meinung nach ein Forum bieten? Also indem er in den Zeitungen darüber berichtet oder sie zum Beispiel in Talkshows einlädt?
Naja, da sind wir wieder bei dem schwierigen Punkt, was genau ist Fake News? Also wo ist es eindeutig nachweisbar, wie schädlich ist und was ist noch eine Meinung? Also zum Beispiel gibt es ja sogenannte Flat Earthler. Ja, Menschen, die heute nach wie vor der Ansicht sind, die Erde ist eine Scheibe und alles, was das, und das sind gar nicht so wenige, wie ich mit Erschrecken festgestellt habe, die also sagen, alles, was das angeblich belegt, dass es sich hier um einen Globus, um eine Kugel handelt, ist nur erfunden. So, also, und man habe die Antarktis-Verträge auch nur geschlossen, damit die Menschen nicht mehr auf die Idee kämen, an den Rand zu fahren und rüber zu gucken. So, ist natürlich totaler Blödsinn. Eindeutig Fake News, also da kann man wirklich sagen, das ist erwiesen falsch. Und trotzdem würde man daher fragen, wäre es schlimm, so jemanden in eine Talkshow zu setzen?
Ja, der würde halt die Zeit für jemand anderen wegnehmen, ne?
Ja, höchstens das, aber es wird ja kaum jemand sagen, ach Mensch, guck an, jetzt hat es mir die Augen geöffnet. Also genau, man würde eher Lacher ernten. Also es ist halt so schwierig, das pauschal zu sagen, weil es natürlich Fake News und falsche Ansichten gibt, wo die allermeisten, da muss man fast denjenigen vor sich selber schützen und nicht die Allgemeinheit vor der Aussage. So. Genau, und andererseits natürlich, zum Beispiel, wenn jemand sagt, in meinem Dorf kommen zu viele Flüchtlinge an, ist das Fake News, weil man sagen kann, es stimmt nicht, dann gibt es noch Unterkünfte, oder ist das irgendwie eine zulässige Meinung? Das ist im Einzelfall wahnsinnig schwer abzustecken.
Journalisten kommen in Ihrem Buch die Kandidatin auf jeden Fall überhaupt nicht gut weg, weil sie darin nicht objektiv berichten. Ist es etwas, was Sie selbst beobachten bei Kollegen?
Ja, so hätte ich es jetzt nicht gesagt. Was ich beobachte, ist schon, dass es eine zunehmende Polarisierung auch von Perspektiven innerhalb der Medien gibt. Das ist auch gar nicht ganz neu und ist auch nicht, dass ich das da jetzt entdeckt habe. Also die Taz bezeichnet sich ja auch als linkes Medium. Also da wird ja auch ganz klar gesagt, wir haben eine Perspektive auf Dinge, die wir mitbringen. Bei anderen Zeitungen ist es auch kein Geheimnis, ob jetzt Spiegel oder Süddeutsche, dass die eine eher linke Perspektive in ihrer Berichterstattung versuchen, insbesondere aufzunehmen. Springer Medien, Welt, Bild, auch die Neue Züricher Zeitung hingegen eher eine bürgerlich-konservative Perspektive einnehmen. Das ist eine Zuordnung, die ist lange da, die ist lange bekannt. Aber sie hat sich extrem noch zugespitzt, vor allem auch dadurch, dass jetzt Medien untereinander häufiger aufeinander losgehen. Also das habe ich früher so extrem nicht empfunden, dass also auch Kollegen gegen Kollegen Stellung beziehen, weil angeblich dort eine falsche Position eingenommen wird. Und das ist eher, wo ich und was ich auch versucht habe, in der Kandidatin aufzugreifen. Ne? Also dass so dieses Sagen, was ist, was ja mal Augsteins Credo war, einfach auch schwieriger wird. Also erstmal, dass es dieses Phänomen gibt und sich auch nachhaltig auch sich eigenständig verstärkt, weil dadurch auch merke ich bei Zuhörern, Lesern sehr schnell jetzt die Frage kommt, ja, für wen seid ihr?
Also Haltungsjournalismus,
genau, damit habe ich früher so nicht erlebt, dass ich gefragt werde, für wen seid ihr eigentlich? Als würde man eine Position wählen.
Erklären Sie uns mal, wie für die Tagesschau zum Beispiel ausgewählt wird, welche Themen da stattfinden und welche nicht. Denn schon alleine durch die Auswahl der Themen könnte man, ja, wenn man böse will, behaupten, kann eine Beeinflussung des Zuschauers stattfinden.
Da müssen Sie nochmal den Chefredakteur einladen, weil ich, also es ist ein hochkomplexer Prozess, den ich auch gar nicht so genau wiedergeben kann. Es gibt verschiedene, also wir sind ja so eine sogenannte Gemeinschaftseinrichtung der ARD. Also wir sind zwar beim NDR angesiedelt, aber trotzdem eigentlich ein eigenständiger Bereich und werden zugeliefert von allen verschiedenen ARD-Anstalten, die dadurch aber auch mit involviert sind, in dem, wie Themen ausgewählt werden und wie sie betrachtet werden. Da gibt es über den Tag verteilt verschiedene Schalten, wo auch die Tagesschau-Redaktionen, die es beim SWR gibt, beim WDR, beim RBB zugeschaltet sind, da wird konferiert, da kann man eben auch dann seine Meinung einbringen und seine Perspektive. Und dann gibt es mehrschichtige Entscheidungsprozesse, also in diesen Schalten mit der Chefredaktion, mit den Chefs von Dienst. Deswegen es gibt nicht die eine entscheidende 15-Uhr-Sitzung, sondern es ist über den Tag verteilt.
Aber es wird auf jeden Fall viele Leute diskutieren, wahrscheinlich sehr lebhaft, ja, was kommt rein, genau, und was wird draußen gelassen.
Also es ist kein, und es ist eben nicht ein Top-Down-Phänomen. Das gibt es ja auch vereinzelt, dass Leute wirklich denken, da ist einer, der kann sagen, das machen wir. Und das ist es eben nicht. Und das finde ich eigentlich auch, das ist schon demokratisch. Erstmal von der Struktur her ja, weil viele mitreden können und es eben nicht eine Person gibt, die sagen kann, so machen wir das jetzt.
Obwohl Sie sagen, das ist ein echter Traumjob bei der Tagesschau, haben Sie selbst erlebt, was viele Menschen ja auch spüren, dass diese Masse an negativen Nachrichten in den letzten Jahren, angefangen von der Corona-Krise, über den Ukraine-Krieg, Israel, die Klimaerwärmung und vieles mehr, dass die einem anfassen, sodass mancher sagt, ich tue mir das gar nicht mehr an, ich schalte einfach nicht mehr ein. Können Sie das nachvollziehen?
Ja, absolut. Also ich meine, das geht mir oder ging mir insbesondere eine Zeit lang auch so zu Beginn des Ukraine-Kriegs. Also wir kamen aus diesem langen, fürchterlichen zweiten Corona-Winter. Man hatte doch langsam so die Idee, jetzt wird's besser. Ja, also es zeichnete sich ab, dass die Pandemie vielleicht irgendwann zu Ende sein würde bald. Und dann in diese aufkeimende Hoffnung kam der Ukraine-Krieg mit noch einmal ganz anderen und ich würde fast sagen noch grausameren Bildern. Da merkte ich in meinem Umfeld, dass ganz viele sich abgewendet haben von Nachrichten und ich auch in einer 20-Uhr-Sendung da wirklich kämpfen musste, dass man mir das nicht anmerkt. Dass ich auch dachte, das ist jetzt ein bisschen heftig.
Jetzt können Sie natürlich nicht abschalten, wollen das auch nicht, weil es geht ja nicht um Verdrängen oder den Kopf in den Sand stecken, sondern Sie haben sich überlegt, ich muss was in meinem Leben verändern, damit ich mich zumindest als Privatmensch davor schütze und mich insgesamt trotzdem noch glücklicher fühle, weil es hat ja keiner was davon, wenn es mir schlecht geht. Was haben Sie verändert?
Na, erstmal ist das ja auch eine spannende Frage, weil ich hatte eher das Gefühl, es wird auch von mir erwartet, dass ich mich schlecht fühle. So, also der Welt geht's schlecht, also soll sich der Einzelne eigentlich auch schlecht fühlen. Das ist ja, fand ich zumindest, so eine Grundhaltung, die auch irgendwie so mitschwingt und wo ich einfach sagte, das will ich aber gar nicht. Also es muss ja nicht einhergehen, dass die Nachrichten schlecht sind und ich jetzt irgendwie auch niedergeschmettert in der Ecke sitze. Dann war es aber erstmal der Zufall. Also es war gar nicht eine aktive Recherche, sondern es war so, dass ich als Kind und Jugendlicher sehr viel Klavier gespielt habe, auch vorgespielt und Wettbewerbe und so weiter und dann irgendwann sehr abrupt aufgehört habe. Als Jugendlicher jahrzehntelang tatsächlich kein Klavier mehr angefasst habe, bis dann meine Tochter Klavierunterricht nahm, wir ihr so ein klappriges E-Piano gekauft haben, was zu Hause rumstand. Jetzt haben wir ein richtiges Klavier, Gott sei Dank. Und ich dann dachte, Mensch, kannst ja mal gucken, ob du noch was kannst. ich kürze das ein bisschen ab, also ich konnte noch was, aber ich habe vor allem gemerkt, dass es meine Stimmung extrem aufhält, ja, und dass ich an was Schönes dachte, ne? Also man konzentriert sich auf das, was man da bestenfalls einigermaßen gut hinbekommt und denkt nicht an schlechte Nachrichten. Und so bin ich erst darauf gekommen zu sagen, na gut, offenbar kann ich es ja auch trainieren auf irgendwie eine Art und Weise, meine Wahrnehmung zu steuern. Und habe dann, da setzte dann der Journalist mit der Recherche eingeguckt, was gibt es denn in diesem Bereich? Zum Beispiel eben die positive Psychologie, die sich insbesondere damit beschäftigt. Wie kann man also resilienter werden? Wie kann man optimistischer werden? Und das fand ich sehr spannend, auch was da an Tipps gegeben wurde. Und ich
Sie
dachte,
haben dann quasi einen eigenen Glücksratgeber geschrieben, ich aus eigener Erfahrung.
Ja. Ich probiere mal aus, was da so empfohlen wird. Manches ist ja ganz leicht. Vielleicht hat der ein oder andere schon mal von Lach-Yoga gehört. Das sieht ein bisschen komisch aus. Hat in Indien angefangen, da haben sich Menschen im Park getroffen und eigentlich anlasslos angefangen zu lachen. Sieht, wie gesagt, eigenartig aus, aber wissenschaftlich ist erwiesen, dass es klappt. Also dem Gehirn wird damit simuliert, dass es gut ist. Es reagiert dann mit Ausschütten von Glückshormonen, Dopamin, Serotonin, Oxytocin und wir fühlen uns glücklich. Man muss, glaube ich, ungefähr 30 Sekunden durchhalten, bis das Hirn anspringt sozusagen und das produziert. Aber dann klappt es so. Das ist relativ einfach. Also Humor ist so eine, wie die positive Psychologie sagen würde, Charakterstärke, um das zu fördern. In anderen Fällen ist es wesentlich schwieriger. Insbesondere fand ich spannend Freundlichkeit. Da würde man immer sagen, ja, freundlich kann ich doch einfach sein. Aber wenn Freundlichkeit wirklich glücklich machen soll, dann muss sie eben selbstlos erfolgen. Also ich kann nicht sagen, ich helfe der alten Dame nur über die Straße, wenn sie anschließend dankbar ist und ich glücklich werde. Also wenn ich das schon plane, dann geht's eigentlich nicht. Das macht es an der Stelle sehr schwierig. Und so habe ich einige Versuche durchgeführt, um zu gucken, was kann man wirklich empfehlen und was nicht.
Und in Kürze, was war außer Klavierspielen für Sie so ein Hauptglücksmachfaktor?
Na, das, was alle Menschen weltweit nach allen Studien, die es gibt, am glücklichsten macht, da bin ich keine Ausnahme. Es gibt eine Top 3, die Kontinente, Länder, kulturübergreifend gleich ist. Was glauben Sie, was ist auf Platz 1?
Natur?
Natur, genau. Also es gibt eigentlich keinen Menschen, der sagt, in der Natur bin ich unglücklich. Das also aus dem Umkehrschluss ergibt sich auch, finde ich sehr gut, warum es so klar ist. Auf Platz 2 ist Familie und Soziales und auf Platz 3 Humor dann tatsächlich.
Wie immer, wenn wir draußen sind, gibt es Fragen unserer Zuschauer hier vor Ort und Fragen unserer Hörer an Konstantin Schreiber. Ich stelle jetzt einfach mal ein paar. Birgit Reinhold aus Eltville-Erbach fragt, wie kann aus Ihrer Sicht wieder eine gesunde, wertschätzende Streitkultur in unserer Gesellschaft etabliert werden?
Gott, das in wenigen Worten ist natürlich komplex. Ich habe ein Buch darüber geschrieben, wo ich das versucht habe zu betrachten.
Sie sind ja Tagesschausprecher, Sie müssen das auf 30 Sekunden reduzieren. Nee,
das schaffe ich in dem Fall leider tatsächlich nicht. Ich glaube, es betrifft einfach sehr viele verschiedene Ebenen. Ich glaube schon, dass natürlich jeder bei sich selber auch immer anfangen kann und muss zu fragen, wie gehe ich vielleicht auch in Diskussionen rein? Also wie reagiere ich? Also ich kann von anderen viel erwarten, letztlich an jemandem arbeiten, das kann nur ich an mir selber so. Also wie verhalte ich mich gegenüber anderen Menschen und anderen Meinungsäußerungen? Eine andere Ebene ist allerdings zum Beispiel aber auch tatsächlich die mediale Diskussion und auch der Journalismus. Ich finde, wir Journalisten haben eine große Verantwortung nach wie vor, wenn es darum geht, wie setzen wir Sprache ein insbesondere, ja? Und wie formen wir auch Diskussionen? Sicherlich durch die Auswahl von Personen, aber auch durch den, ja eben genau das, wie reden wir miteinander? Welche Worte wählen wir? Was erachten wir da als zulässig? Ich finde, im Inhalt müssen wir ganz frei sein. Aber in dem, wie wir miteinander streiten, sollten wir eigentlich die Grenzen wieder enger ziehen. Ich finde, wir sind in eine andere Richtung abgebogen, dass wir irgendwie die Inhalte enger sehen, aber die Form und die Art und Weise, wie wir umgehen, ist vollkommen entfesselt.
Und es müsste umgekehrt sein.
Es müsste eher umgekehrt sein.
Rita Frieser aus Patenheim fragt, wie können Sie sicher sein, dass in Ihrer Berichterstattung keine Fake News enthalten sind?
Na gut, ich glaube, die zur ehrlichen Antwort zählt, dass wir da alle heutzutage nicht 100% sicher sein können. Wir können nur so gut es geht versuchen, das wirklich zu minimieren. Und dafür gibt es ja Fact-Checking-Abteilungen, wie sie sich nennen, also wo Leute den ganzen Tag damit beschäftigt sind, also sowohl bei der Tagesschau, bei der ARD, als auch bei anderen großen Medienhäusern zu überprüfen. Kann das stimmen, was wir da sehen? KI wird immer besser. Das ist eine erschreckende, für den Journalismus erschreckende Entwicklung, dass bei Videos es immer schwieriger wird, auch Echtheit verifizieren zu können. Umso wichtiger ist es, dass Menschen da sind und auch ausgebildet werden und technisch up-to-date sind, um dem nachzugehen.
Claudia Schmidt-Stumpf aus Wörstadt möchte wissen, wie viele Sprachen sprechen Sie und warum ausgerechnet Arabisch?
Also ich war ja auf einer katholischen Schule, das heißt, ich habe Latein gelernt.
Altgriechisch?
Und, nein. Na, Altgriechisch hatte ich nicht. Nein, ich hatte aber Latein LK. Ich war da tatsächlich ganz, ganz gut. Habe dann Englisch natürlich und Spanisch in der Oberstufe. Kein Französisch. Leider bedauere ich bis heute so ein bisschen das. Und das ist ein Vorurteil. Man sagt ja immer, Latein, das hilft dir bei allem. Ja, es stimmt in Bezug auf Spanisch. Das ist wirklich extrem leicht dann, weil also Grammatik fast identisch ist. Auch das Vokabular extrem identisch ist. Bei Französisch nicht wirklich. Also es hilft natürlich, Vokabeln wiederzuerkennen, aber irgendwie sind sie dann doch noch anders. Ja, also jetzt nur das Ganze, also das Lateinische irgendwie Französisch auszusprechen, wird nicht klappen. Und auch mit der komplexen Grammatik, also das ist leider nicht ganz so, wie man immer sagt. Und Arabisch, weil ich nach der Schule bei einer syrischen Gastfamilie war für ein halbes Jahr und das war so die Initialzündung, sich mit dem arabischen Raum auseinanderzusetzen.
Und dann waren Sie noch lange Cori. Gabriele Hill aus Koblenz fragt, verstehen Sie, dass es Beitragszahler gibt, die unzufrieden sind mit der politischen Ausgewogenheit des Öffentlich-Rechtlichen?
Ob ich das verstehen kann?
Ja.
Es ist so. Also ich glaube, da müssen wir nicht, also dass es diese Unzufriedenheit in manchen Bereichen unserer Zuschauerschaft gibt. Die Frage ist ja natürlich insofern heikel, als dahinter steht, also ob ich das anerkenne, dass es das gibt. Und da tue ich mir so ein bisschen schwer mit, das so pauschal zu sagen. Ich glaube, es kommt immer sehr darauf an, also weil auch das Programm natürlich sehr unterschiedlich ist. Also wir haben ja Spielfilme, wir haben Nachrichten, wir haben politische Magazine und Dokumentationen. Mit so einem Pauschalurteil tue ich mir doch sehr schwer. Ich glaube, man müsste dann sich sehr genau einzelne Sendungen und Formate angucken und die diskutieren. Ja.
Wir hören auf mit einer Frage, die ich sehr interessant finde, weil ich auf die Idee nie gekommen wäre. Anke Missal aus Wöllstein möchte wissen, können Sie sich vorstellen, mit Helene Fischer in einer Show zu singen?
Die Begeisterung hier vor Ort ist ja mit Händen zu greifen.
Also Klavier spielen können Sie, das haben wir jetzt gelernt. Singen?
Ja, das ist ja leicht bekleidet, häufig wirbelt sie über die Bühne. Ich weiß nicht, ob das so mein Metier ist. Also vielleicht wäre es ein interessantes Experiment.
Einer der größten Unglücksfaktoren, sagen Sie, sei der Einbruch des Politischen in den Alltag. Was meinen Sie damit?
Das ist aus dem Buch Glück im Unglück, weil ich da insbesondere mich damit beschäftige, warum viele Menschen sich auch von Nachrichten abwenden und auch Angsterkrankungen extrem zugenommen haben in den vergangenen Jahren. Und für mich ist schon eine Erklärung, dass es so wenig Pausen gibt von allgegenwärtigen und sehr kontroversen Themen, insbesondere nämlich aus dem politischen Bereich so. Also, dass wir mit dem Smartphone morgens aufstehen und die Algorithmen uns versorgen mit den schlechten Nachrichten und dass auch zunehmend, sagen wir, in Bereichen, die eigentlich der Entspannung auch dienen sollen, wie zum Beispiel Sport, plötzlich sehr viele politische Erwägungen eine Rolle spielen. Ja, wir haben das während der Fußballweltmeisterschaft in Katar erlebt, die bei uns ja doch auch mit großen politischen und gesellschaftspolitischen Themen mit überlagert war. So, und ich frage mich manchmal oder denke, es wäre vielleicht auch gut, wieder Räume zu haben, wo all das eben gerade nicht mit reinspielt, sondern wo Menschen sich begegnen können, unabhängig von gesellschaftspolitischen und politischen Themen.
Wenn Sie abends mit Freunden zusammen was essen, diskutieren Sie da über Politik oder versuchen Sie das wirklich zu vermeiden?
Ich versuche tatsächlich relativ bewusst auch andere Themen zu finden. Ja. Genau deswegen, also weil ich möchte auch einfach einen schönen, unbeschwerten Abend mal haben. Und genau, also ich glaube, jeder von uns kennt das, dass solche Diskussionen auch schnell in eine ziemliche kontroverse Debatte münden können, auch im Freundeskreis. Und ich dann auch immer denke, als ich mal angefangen habe zu studieren, 1999, rückblickend habe ich festgestellt, ich hatte einen unglaublich diversen Freundeskreis, sowohl was Herkunft anging, was politische Einstellungen und so weiter anging. Aber wir haben da gar nicht drüber gesprochen. Also ich habe das erst später festgestellt, wir hatten andere Themen, wir hatten gemeinsame Musik, wir hatten gemeinsame Unternehmungen, Erlebnisse, dass wir unterwegs waren. Also wir haben uns gar nicht die ganze Zeit über Politik unterhalten oder über Gendern oder Nicht-Gendern oder Quoten oder offene Grenzen, ja oder nein. Also das fand eigentlich nicht statt. Man kann darüber streiten, ist das jetzt gut oder schlecht? Waren wir naiver? Waren wir vielleicht auch nicht sensibel genug gegenüber Ungerechtigkeiten auf der Welt? Aber ich muss sagen, wir waren eigentlich relativ glücklich und zufrieden und haben uns getroffen, waren befreundet und sind es bis heute in allermeisten Fällen. Und das bestärkt mich so eher darin, dass ich sehe, also es gibt ja andere Ebenen, wo ich Menschen begegnen kann. Das heißt ja nicht, dass man nie über Politik redet, aber es ist ja auch nicht das Einzige, was uns irgendwie miteinander verbindet.
Glücklich macht es Menschen ja auch, wenn sie erleben, dass sie etwas bewirken können. Das hatten Sie vorhin schon erwähnt, also zum Beispiel durch ehrenamtliches Engagement. Sie machen das auch, haben, und da schließt sich wieder der Kreis, 2019 die Deutsche Toleranzstiftung gegründet. Um was geht's da genau?
Ja, das war nach der Kandidatin und da habe ich gedacht, die Einnahmen kann ich auch für was Gutes einsetzen, weil, ich erlebe es ja eben auch im Alltag und wir haben über die Beispiele und so weiter gesprochen und es ist schon länger ein Thema zu sagen, also irgendwie müssen wir da auch was machen, insbesondere auch die Arbeit von uns Journalisten vielleicht auch wieder besser erklären, weil es gibt eine zunehmende journalistenfeindliche Haltung und auch wenn ich selber kritisch bin gegenüber manchen Tendenzen, Journalismus ist einfach wichtig. Also wenn wir alles eben nur noch den Online-Algorithmen überlassen, dann wird es ganz, ganz düster. Also da auch Formate zu entwickeln, um wieder für mehr Vertrauen einerseits zu werben, andererseits aber auch Journalismus in Zeiten wie diesen zu verbessern. Also es geht schon
sehr um
mediale
Arbeit. Das heißt, Sie gehen an Schulen dort zum Beispiel und stellen vor, wie Journalisten arbeiten.
Das ist ein Projekt,
Sie machen das genau. Gezielt in Sachsen, glaube ich auch.
Ne? Ja, das ist ein bisschen durch die Corona-Pandemie. Also wir machen auch andere Projekte tatsächlich um, wie geht man mit Populismus um. Jetzt machen wir ein weiteres Projekt in den nächsten Jahren. Da geht es um Berichterstattung in Bezug auf Klimawandel. Wie geht man als Journalist damit tatsächlich richtig um, finde ich sehr relevant. Also es sind verschiedene Ebenen.
Herr Schreiber, ich danke Ihnen ganz herzlich dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben und hierher gekommen sind. Neugier ist ja auch ein Faktor, der nachgewiesenermaßen glücklich
sehr
macht.
Also glücklich macht.
Menschen, die neugierig sind, sind glücklicher. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie neugierig sind Sie, wenn ich sage, ich habe in dieser gelben SWR1-Tasche ein Geschenk für Sie drin?
10.
Dann will ich Ihre Neugier nicht enttäuschen. Ich dachte mir, ich schenke Ihnen was, was glücklich machen kann und was mit
gespannt.
Dem Thema richtig streiten zu tun hat, mit dem Thema, das Ihnen so am Herzen liegt. Sich mit anderen zu treffen, zu lachen und miteinander zu spielen, ist was nachgewiesenermaßen
glücklich macht. Ich hätte jetzt mit einer Weinflasche gerechnet,
ehrlicherweise.
Nein. Hätte auch einen regionalen Bezug so ein bisschen.
Nein, Sie kriegen von mir ein Gesellschaftsspiel.
Ach so.
Und das heißt Debatable. Da geht es nämlich darum, richtig zu diskutieren, wenn auch über Themen, die nicht ganz so ernst gemeint sind.
Das ist aber spannend.
Viel das Spaß damit.
Danke sehr.
Alles Gute.
Vielen Dank.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu. Auf swr1.de, in der SWR 1 App und überall, wo es Podcasts gibt.